Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 32.
Seniorinnen und Senioren.
Ja, es geht heute also um unsere Eltern und Großeltern und wir werden ja auch immer älter. Es geht dann also auch um uns.
Genau, irgendwann sind wir auch Seniorinnen und Senioren. Und
wann ist man überhaupt Seniorin oder Senior?
Also ich glaube so Seniorentickets und so, das gibt es immer so ab Anfang, Mitte 60 für Kulturveranstaltungen, BVG und ähnliches. Ich glaube, da ist man so ungefähr mit Renteneintritt, Pensionseintritt, Senior oder Seniorin.
Also ist es mit dem Renteneintritt so? Also das Renteneintrittsalter wird ja immer höher gelegt. Kommen diese Tickets dann auch erst später oder wie sieht das überhaupt aus?
Also so richtig genau weiß es tatsächlich gar nicht. Man beschäftigt sich ja auch nicht so damit, wenn man so mitten in seinem Alltag Arbeitsleben drinsteckt, man sich selber noch nicht so alt fühlt, hat man natürlich solche Dinge nicht im Kopf und man hört es immer mal, also ich höre das immer mal von bekannten Verwandten, aber ab wann man genau zu den Seniorinnen und Senioren zielt, ganz genau weiß ich es tatsächlich nicht.
Ja genau, das finde ich ja total spannend. Man setzt sich nicht damit auseinander, bis es dann soweit ist, oder?
Genau, also ich glaube, man macht sich immer mal Gedanken über den eigenen Ruhestand, also ich zumindest mache das, dass ich mir so denke, ach, was würde ich mir wünschen, wenn ich älter bin und nicht mehr arbeite, wie könnte ich mir dann mein Leben vorstellen, wo möchte ich dann leben, wie möchte ich dann leben, was möchte ich noch erleben, aber man macht sich nicht so richtig Gedanken darüber, wie ist das Seniorinnenleben generell irgendwie und auch quasi, wenn man keinen aktuellen Bezug hat zu Menschen, die jetzt zum Beispiel gerade in dem Alter sind oder sich noch nicht so fühlen, dann macht man sich da einfach wenig Gedanken drüber.
Dieses sich keine Gedanken darüber machen, bis es soweit ist, finde ich ja total interessant. Und ich überlege, wie werde ich eigentlich darauf aufmerksam, dass ich langsam alt werde und komme zu dem Ergebnis, dass ich das vor allem daran bemerke, dass die jungen Erwachsenen aus meiner Sicht immer jünger aussehen. Das heißt, wenn ich mir überlege, als ich 30 war und 20-Jährige getroffen habe, dann war der Abstand halt nicht so groß. Die sahen für mich jetzt nicht deutlich jünger aus. Und inzwischen ist es so, dass der Abstand viel größer ist und ich 20-Jährige eben deutlich jünger wahrnehme als früher, während ich Ältere nicht mehr als so viel älter wahrnehme, als ich sie früher wahrgenommen habe. Ich bin dann immer überrascht, wenn ich mit Freunden spreche, die deutlich älter sind als ich und die mir, wenn ich danach frage, erzählen, dass sie über 70 sind, also tatsächlich Seniorinnen oder Senioren. Und ich dann feststelle, ah, okay, das ist in meiner Wahrnehmung deutlich anders, deutlich weniger alt, als ich das früher erwartet hätte.
Ja, interessant.
Das heißt, wir stecken fest in so einer Wahrnehmung von uns selber. Wir selber altern. Das ist für uns der Status quo. Den sehen wir regelmäßig im Spiegel. Wir sehen das an den Menschen um uns herum, die mit uns zusammen altern. Und das ist für uns die Normalität. Und man fühlt sich ja normalerweise nicht alt. Wenn man beweglich ist und alles läuft, dann steht man mitten im Leben und das Alter spielt ja gar keine Rolle.
Ja genau, das ist für mich der Punkt, woran ich für mich das Altern festmache, an diesen körperlichen Dingen. Wenn ich merke, oh, jetzt tut mir der Rücken weh, ich habe mir irgendwas verlegen, ich kann mich nicht so gut bewegen, dann denke ich immer so, oh, jetzt werde ich doch langsam älter. Jetzt habe ich immer mal hier und mal da irgendwelche Dinge, die mir wehtun oder die einfach anstrengender sind und denke dann, oh, das ist wahrscheinlich das, wie das sich anfühlt, wenn man älter wird.
Das hast du ja mitbekommen. Vor Corona war ja für mich das Alter überhaupt kein Thema. Und dann habe ich diese Corona-Krankheit bekommen, gleich am Anfang, als es losging. Und da habe ich mich zum ersten Mal so alt gefühlt, wie ich war.
Genau.
Das habe ich dann auch gesagt.
Du könntest nicht mehr so richtig gut Luft bekommen und konntest dich kaum bewegen und hast es dann halt auch an den körperlichen Dingen festgemacht. Ja, ne?
Richtig, also. Ich habe nicht richtig gut Luft bekommen, ist sehr geschönt. Ich habe fast gar keine Luft bekommen.
Ja, genau.
Also mir blieb die Luft weg, ich konnte mich nicht mehr so fix bewegen wie vorher. Und das war das erste Mal, als ich mich so alt gefühlt habe, wie mein Personalausweis mir zeigt, dass ich bin.
Oder im Zweifel sogar noch deutlich älter, ne? Mhm.
Ja, das kann ich auch nicht sagen, aber vielleicht sogar älter als mein Personalausweis mir sagt, dass ich bin, wie auch immer das dann festgelegt werden würde. Aber das fand ich total interessant, dass von heute auf morgen die Wahrnehmung des eigenen Alters extrem differieren kann durch den Gesundheitszustand.
Genau. Das finde ich auch. Also das ist für mich so der ausschlaggebende Punkt. Und das macht ja dann auch quasi das aus, wie selbstständig man sein kann. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch bei älteren Menschen so. Man ist die ganze Zeit noch voll dabei, fährt Fahrrad, bewegt sich, kauft ein. Und ab irgendeinem Punkt geht es nicht mehr, dass man sich selbst versorgt. Und dann muss man halt schauen quasi, wie man das organisiert. Das stelle ich mir auch total anstrengend und schwierig vor, diesen Umbruch.
Das ist ja auch so, solange man sich selbst versorgen kann, seinen Alltag selbst bestimmen kann, ist man ja beweglich und flexibel. Die Menschen sind eigenständig und haben einen deutlich anderen Lebensbezug. Das heißt, sie altern langsamer und die gesamte Wahrnehmung ist eben deutlich lebensbejahender.
Genau, weil man einfach mehr quasi Selbstwirksamkeit hat.
Genau, die höhere Selbstwirksamkeit spielt eine große Rolle im Leben.
Genau, also man kann sein Leben selbst gestalten und hat das alles in der Hand, hat alles unter Kontrolle und damit fühlt sich natürlich auch alles deutlich besser an.
Ich habe das gelernt in einem Seminar, da wurde über die Hirnfunktionalitäten gesprochen, da ging es um Neurofeedback. Zu dem Thema wollen wir auch nochmal eine Folge machen. Das kündigen wir zum x-ten Mal an, irgendwann ist es dann soweit. Aber in diesem Seminar, das fand ich total spannend, wurde darüber gesprochen, wie die Hirnfunktionalität sich verändert und wie der Altersprozess sich verändert, wenn Menschen dann plötzlich zu Hause etwas nicht mehr so richtig hinbekommen und die übrige Familie dann beschließt, okay, ein eigenständiges Leben zu Hause ist jetzt nicht mehr möglich und es muss in einem Heim weitergehen, in einem Altersheim. Und durch diesen Umbruch von der häuslichen Umgebung in eine Heimumgebung, wo eine Betreuung stattfindet, ändert sich dann plötzlich die gesamte Flexibilität, die gesamte Beweglichkeit dieser Menschen und plötzlich altern die in hoher, hoher Geschwindigkeit und sterben dann relativ schnell, weil sie diese Eigenständigkeit aus ihrem häuslichen Umfeld nicht mehr weiterleben können.
Genau, und dann darunter leiden.
Genau, und darunter leiden und daran letztendlich sterben.
Es gibt ja auch viele Studien dazu. Selbst in betreuten alten WGs zum Beispiel gab es eine Studie, an die ich mich erinnere. Da gab es eine Gruppe sozusagen von Studenten, die diese älteren Menschen besucht haben. Und die eine Hälfte der Gruppe, da war das an festgelegten Tagen zu festgelegten Zeiten. Und bei der anderen Gruppe war es so, dass die älteren Menschen das selbst entscheiden durften, wann sie besucht werden und auch wie lange sie besucht werden. Und die Gruppe, in der die Menschen waren, die selber bestimmen durften, wann und wie oft sie besucht werden, die blühte deutlich auf und die fanden das total schön, hatten dann irgendwie viel mehr Lebensmut und waren dann völlig aus dieser lethargischen Phase, in der sie vorher waren, rausgerissen. Und die andere Gruppe, da gab es zwar auch einen kleinen Unterschied, dass es besser wurde, aber lange nicht so signifikant. Und nachdem man die Studie quasi abgesetzt hatte, das war das Allerschlimmste daran, fand ich, war es so, dass die Gruppe der Menschen, die eben diese Selbstwirksamkeit durch diese Studie wiederbekam und bestimmen durfte, wann sie besucht werden und das auch natürlich schön fand, das selbst zu bestimmen, als sie dann diese Besuche nicht mehr bekamen, gab es eine hohe Sterblichkeitsrate in dieser Gruppe. Und dann war es quasi so, dass dieses, was sie bekommen haben, was sie geschenkt bekommen haben durch diese Studie, wenn es auf einmal weggenommen wird, das ist genauso wie der Wechsel, ne? Wie der Wechsel von zu Hause in ein betreutes Wohnen. Wenn es so abrupt passiert und man dann quasi gar nichts dagegen machen kann, dass es dann eine sehr, sehr hohe Sterblichkeitsrate gibt.
Ja, das ist bestürzend, wenn man das in so einer Studie feststellt.
Total, fand ich auch erschreckend.
Ja. Was hält uns denn erstmal jung? Das ist ja auch wichtig zu wissen. Also gerade wenn man so älter wird, denkt man ja, okay, das läuft so alles schön und gut. Und ein wichtiger Punkt ist ja, dass man sich relativ früh damit befasst, sich regelmäßig zu dehnen. Wenn man sich regelmäßig dehnt, dann bleibt der Körper flexibel und geschmeidig. Das ist schon mal der erste Schritt, um den Alterungsprozess, zumindest den gefühlten Alterungsprozess, zu reduzieren, zu
genau. Sagen, okay. Dehnen, bewegen.
Genau.
Genau.
Also möglichst viel dehnen und möglichst viel bewegen ist schon mal ein Schlüssel. Das ist auch total wichtig in unserer Gesellschaft, wo wir immer mehr sitzen.
Dann gesunde, gute Ernährung.
Das heißt, dass wir schauen, dass wir möglichst die Menge an Schadstoffen, die wir in unserem Körper ansammeln, reduzieren und möglichst nicht zu viel Fett aufbauen, weil je älter wir werden, umso weniger Energie braucht unser Körper. Mhm. Und wenn wir dann im normalen Umfang weiter essen und uns weniger bewegen, dann bauen wir ganz automatisch Fett auf.
Genau.
Die Depots werden aufgefüllt und das führt dazu, dass wir halt immer mehr Körpervolumen haben und dieses Körpervolumen geht dann wiederum auf die Gelenke. Die Gelenke werden in Mitleidenschaft gezogen und das lässt uns altern.
Genau.
Und der nächste Punkt ist, so ab 40 lässt unser Muskelkorsett nach. Das heißt, die Muskeln bauen ab. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, dass unsere Muskulatur weiter aufrechterhalten wird.
Genau, im Zweifel Sport, Bewegung.
Genau, wenn man jetzt nicht irgendwelche anderen Dinge macht, die sowieso erfordern, dass wir unsere Muskulatur stimulieren, weil wir irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten machen oder sowas in der Art, dann natürlich Sport mit Gewichten.
Zum Beispiel, genau.
Also sich bewegen, damit unsere Muskulatur am Start bleibt. Und das stelle ich zum Beispiel auch fest, das ist immer schwieriger. Also ab 40 baut man keine Muskulatur mehr auf. Das ist ganz schwer.
Also man kann schon Muskulatur aufbauen, aber es ist deutlich schwieriger, ne?
Das geht sehr, sehr viel langsamer.
Dann ein großer Faktor ist Schlaf. Also ausreichend viel Schlaf, aber auch nicht zu viel Schlaf. Also so im Durchschnitt 8, 8,5 Stunden.
Genau, nicht länger. Und auch darauf zu achten, okay, es kann passieren, dass wir eben nicht durchschlafen. Dies eben auch als Normalität begreifen und vielleicht mal kurz aufstehen, eine halbe Stunde und sich dann wieder hinlegen und weiter zu schlafen. Nicht den Schlaf dann unterbrechen und nicht weiter zu schlafen und in einen Schlafmangel zu geraten.
Genau, und eben gleichmäßig schlafen, ne? Also gleichmäßig viel schlafen, nicht einen Tag die Woche 6 Stunden, den nächsten Tag 10 Stunden und dann sagen, ja, okay, durch 2 geteilt, das ist ja auch wie 8 Stunden. Das funktioniert so nicht.
Aber dazu haben wir ja in unserer Folge Schlafen auch schon einiges erzählt.
Genau, aber das ist auch für den Alterungsprozess tatsächlich wichtig, gleichmäßig genug zu schlafen.
Der Prozess, der ja wirklich zum Altern führt, ist so ein genetischer Prozess. Wir haben sogenannte Telomere und diese Telomere werden immer kürzer und je kürzer die werden, umso weniger kann unser Körper in der gleichen Art und Weise erhalten werden, wie er in der Vergangenheit bestand. Und diese reduzierten Telomere führen also dazu, dass der genetische Code unvollständiger wird und das führt wiederum zu diesem Altersprozess. Was die einfachste Variante ist, um die Telomere zu stimulieren, ist regelmäßiges Fasten. Ich finde das immer wieder so interessant, weil ich weiß, dass mir fällt das total schwer. Früher habe ich das regelmäßig gemacht, zwischen 20 und 35, aber danach fiel es mir deutlich schwerer, regelmäßig zu fasten.
Genau, also eine Variante ist zum Beispiel, dass man auch Intervallfasten kann, also zum Beispiel dann Frühstück oder Abendbrot auslässt. Wenn einem das total schwer fällt, dass man alles auslässt für mal ein paar Tage. Sich einfach mit dem Thema Fasten mal auseinanderzusetzen, macht total Sinn und kann man sich auch erstmal einlesen oder sich beim Arzt beraten lassen, wie man das am besten machen kann und was auch zu einem selber passt.
Genau, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und kann das unterschiedlich gut. Es hilft wirklich, sich damit auseinanderzusetzen und am besten auch seinen Arzt, seine Ärztin zu fragen, wie das idealerweise für den eigenen Körper gemacht werden sollte.
Was noch ein riesengroßer Faktor ist, ist Sozialkontakte. Also in Gesellschaft zu sein, vielleicht Hobbys zu pflegen mit anderen Menschen, Spiele zu spielen, wie Tischtennis oder Schach oder sich einfach in Gruppen zu treffen, zu diskutieren, auch mit jüngeren Menschen sich zu treffen und einfach im Kontakt zu sein. Also, dass man den Austausch hat und nicht zurückgezogen für sich alleine nur alles organisiert und macht, sondern dass man einfach Menschen um sich herum hat.
Ja, wir haben das ja schon in der Folge Gemeinschaft erzählt, was sich um dieses Thema alles drumherum rankt. Aber fürs Alter ist es eben auch nochmal besonders wichtig, Gemeinschaft zu pflegen.
Genau. Und da helfen auch manchmal einfach regelmäßige Gruppen, dass man zum Beispiel zum Turnen geht oder, wie gesagt, irgendwelche Hobbys macht, dass man zum Yoga geht oder sich einfach trifft, Freundschaften pflegt, auch sich mit Familie trifft, mit Bekannten. Einfach unterwegs ist, ne? Also einfach auch ein bisschen außerhalb seiner vier Wände sich bewegt oder einlädt.
Genau, und das nicht reduziert, weil es gerade nicht so gut passt, sondern immer wieder schaut, dass man diese Dinge aufrechterhält.
Genau, und im Zweifel sucht man sich eben neue Hobbys. Also man kann ja auch noch Dinge lernen, ne? Also man kann auch Sprachen lernen, man kann nähen, basteln, man kann einfach handwerkliche Dinge noch lernen im Alter. Und wenn man da immer schon Lust drauf hatte, aber nie Zeit für hatte, kann man das auch im Alter anfangen. Und dann dabei lernt man ja auch andere Menschen kennen.
Ja, und was auch noch hilft und den Körper unterstützt, seine Telomere langsamer abzubauen, sind regelmäßige Eisbäder. Also früher waren es kneippsche Anwendungen oder nach dem Saunieren ist man in ein eiskaltes Bad gesprungen. Das macht man heute natürlich auch noch alles. Aber was jetzt sehr viel größeren Anklang findet, sind die Eisbäder, wo Menschen sich für längere Zeit in ein Bad mit Eis setzen und damit ihren Körper stimulieren und ihr Immunsystem und eben auch die Telomere.
Genau, oder so Kältesaunen und so. Also es gibt da richtig viele Dinge, die jetzt so in diese Richtung gehen. Oder im Zweifel auch einfach im Herbst, Winter mal in einen See springen, wenn er noch nicht zugefroren ist oder in die Ostsee oder wo auch immer man ist.
Ja, oder auch im Frühling. Die genau. Gewässer sind in der Regel eher kühl, sollte natürlich schwimmen können, aber das sehe ich auch immer wieder.
Ja, total. Und Kindern macht ja zum Beispiel die Temperaturen eigentlich ganz oft auch nichts aus, ne? Die springen dann einfach rein. Vielleicht kann man sich auch dran gewöhnen. Also man kann es ja mal ausprobieren. Die Menschen, die das regelmäßig machen, die sagen immer, dass man sich dran gewöhnen kann, dass es dann irgendwann sich nicht mehr ganz so kalt anfühlt.
Ja, die früheren Schattenparker sind in Zukunft die Warmbader.
Genau, die zu übrigen. Denen gehören wir, glaube ich, auch.
Ja, aber das ist auch interessant zu wissen. Also damit kann man seinen Körper auch nochmal stimulieren. Mhm. Darüber hinaus gibt es ja auch immer wieder Generationenkonflikte. Also die Generationen, die jetzt aktiv werden, wollen eine andere Lebensweise pflegen als die Generationen davor. Und dann gibt es Generationskonflikte. Und so der letzte große Generationenkonflikt war ja der 68er-Konflikt. Der sagt vielen auch etwas. Also immer, wenn ich über Generationenkonflikte mit Menschen spreche, dann kommt dieses Thema auf. Ja, die Hippies und wie die dann damals alles verändert haben. Also die Babyboomer haben mit diesem Konflikt dann mit den Traditionalisten aufgeräumt. Mhm. Und das finde ich total spannend, weil dann fand eine ganze Zeit gar kein großer Konflikt statt. Das heißt, die Generation X und vielleicht auch Y waren deutlich ruhiger. Und jetzt kommen diese Generationskonflikte wieder auf. Also die bekannteste Bezeichnung dazu ist ja die letzte Generation, die sagt, okay, wir können so nicht mehr weitermachen und wollen unbedingt, dass jetzt Dinge verändert werden, weil sie wissen, so können wir nicht weitermachen. Genauso wie die Boomer gesagt haben, okay, wir müssen den Nationalsozialismus und alles, was damit einherging, hinter uns lassen und mit den Traditionalisten, also die Generationen vor den Boomern, mit den Traditionalisten aufgeräumt haben oder sich abgegrenzt haben zu den Traditionalisten. Und das ist immer wieder spannend, interessant. Das ist mir durch eine Aussage von Herbert Grönemeyer interessanterweise erst richtig klar und bewusst geworden, dass wir viele, viele Jahrzehnte hatten, wo eben nichts passiert ist. Wir hatten fast 50 Jahre, wo es keine großen Konflikte gab. Und keine großen Generationskonflikte gab. Und das war wahrscheinlich dominiert von den geburtsstarken Jahrgängen der Babyboomer und der Generation X, die dann folgte. Und diese Generation, die jetzt die Seniorinnen und Senioren werden, stellt fest, dass mit ihnen in gleicher Weise umgegangen wird, wie sie selber damals, vor über 50 Jahren, mit der Generation vor ihnen, den Traditionalisten, umgegangen sind. Und man merkt, dass es ihnen nicht gefällt. dass ihnen bewusst gemacht wird, was vielleicht nicht so optimal gelaufen ist. Und ich sehe jetzt auch schon politische Plakate, die darauf hinweisen, dass man natürlich mit den Eltern und Großeltern und Urgroßeltern anders umgehen müsse. Das finde ich auch interessant. Das heißt, die Babyboomer machen jetzt darauf aufmerksam, dass sie das nicht wollen, dass man mit ihnen in gleicher Weise umgeht, wie sie selber mit der vorhergehenden Generation der Traditionalisten umgegangen sind. Sehr, sehr spannend.
Total spannend. Und in Corona-Zeiten war das ja so dieses Riesengroße, was über allem schwebte. Wir müssen unsere Seniorinnen und Senioren schützen. Tragt bitte Masken, macht alles mit, lasst euch impfen, damit wir unsere Eltern und Großeltern schützen. Aber was dann passiert ist und was jetzt im Nachhinein passiert ist, sieht dann ganz anders aus. Ne? Die Realität sah deutlich anders aus. Also ich kenne viele, die in betreuten Wohnen dann ewig nicht besucht wurden. Es gab dann Besucherstopp, sie wurden durch Fensterscheiben quasi nur ab und zu mal vielleicht, haben mal so einen Blick erhaschen dürfen, durften nicht richtig raus, waren richtig isoliert. Ich glaube, die Sterblichkeitsrate war auch sehr, sehr hoch in der Zeit bei älteren Menschen.
Ja, wir wissen ja, dass das dazu führt, dass die Menschen vereinsamen und dann eben auch sterben.
Ja, genau. Und nicht nur wegen Corona, sondern tatsächlich wegen Vereinsamung. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie generell mit älteren Menschen umgegangen wird, hat man oft das Gefühl, dass man sich das anders für sich selber wünscht. Ne? Also, dass man denkt, oh, das ist teilweise schwierig.
Genau, ich frage dann immer die Menschen, die das proklamieren und sagen, wir brauchen hier einen anderen Umgang, ob sie denn ihre Eltern und Großeltern regelmäßig besuchen. Weil da fängt es ja an beim eigenen Handeln. Das heißt, nicht nur zu sagen, okay, wir verurteilen jetzt nicht, was diese Generationen gemacht haben, weil sie wussten es nicht besser. Ja, das ist ja ein beliebtes Argument, das kann man ja auch so stehen lassen. Als ein Ansatz, dass man ohnehin verzeihen muss, weil das, was gewesen ist, ist gewesen. Mhm. Aber ganz wichtig, wenn wir einen anderen Umgang mit den älteren Generationen wollen, dann müssen wir damit anfangen, anders mit ihnen umzugehen. Dann ist die Frage, wie viele Kontakte zu älteren Menschen pflegst du denn? Pflegst du denn selbst? Wie gehst du mit ihnen um?
Genau.
Diese Lebensweise, diese Sicht auf das Leben auch etwas zurückzugeben.
Genau, dankbar zu sein für das, was man bekommen hat und im gleichen Zug bereit zu sein, etwas zurückzugeben für das, was man auch bekommen hat. Ne? Also das ist so total wichtig, das auch im Kopf zu behalten, dass man natürlich von seinen Eltern und Großeltern auch sehr viel bekommen hat und dann eben auch bereit ist, in dem Moment, wo die Eltern und Großeltern etwas brauchen, also zum Beispiel die Aufmerksamkeit oder die Fürsorge, dass man auch bereit ist, etwas zurückzugeben.
Genau, das in sein Leben integriert, dass das alles ein Kreislauf ist. Und man sich auch immer wieder die Frage stellen muss, wie wir das kulturell eben leben und was trage ich zu dieser Kultur bei? Weil wenn ich mich nicht um meine Eltern, Großeltern kümmere, dann kümmern sich meine Kinder, die das so von mir sehen, in Zukunft sehr wahrscheinlich auch nicht um mich.
Genau, das ist nämlich auch noch ein anderer wichtiger Punkt, dass man natürlich auch den eigenen Kindern vorlebt, wie man sich das selber wünscht. Wenn man sich um seine eigenen Eltern und Großeltern kümmert, sehen die Kinder das. Und man ist miteinander und auch die Kinder sind dann quasi bereit, auch wenn sie erwachsen sind, sich genau in dieser Art und Weise um die Eltern zu kümmern, wie man das selber mit seinen Eltern gemacht hat. Also das ist ein total schöner Kreislauf, wenn man anfängt, sich darüber bewusst zu werden, dass das Ganze nicht eine Einbahnstraße ist. Man bekommt als Kind, man hat Anspruch darauf, dass sich um einen gekümmert wird und sobald man erwachsen ist, ist man aus aller Verantwortung raus, muss sich nur noch um seine eigenen Kinder kümmern. So ist das eben nicht.
Genau, also zu sagen, man bringt die älteren Menschen in Altersheime und vergisst sie dort, ist ja.
Oder geht davon aus, da werden sie ja betreut und im besten Fall werden sie gut betreut. Ne? Also ich kenne viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die das wirklich total toll machen. Nur leider sind die auch ganz oft völlig überfordert, weil eben Personalmangel und selbst wenn die das mit Herz und Seele machen, sich da aufopfern für die älteren Menschen, ist es so, dass natürlich Besuche von Verwandten oder Freunden nochmal was anderes sind. Ne?
Ganz klar. Also genau der Punkt, wenn sie dann dort vergessen werden, dann ist es genau die Grundlage, die dazu führt, dass eben nicht gewürdigt wird, was diese Menschen für einen getan haben. Dass diese Menschen die Grundlage sind und waren, dass man überhaupt hier auf der Erde wandelt. Weil ohne unsere Urgroßeltern wären wir eben auch nicht da. Das gehört zu unserer Ahnenlinie. Und Naturvölker wussten das auch. Die haben das immer sehr regelmäßig gepflegt. Da gehört die ganze Ahnenlinie zur Wahrnehmung der Gegenwart.
Genau, und in anderen Ländern wird das auch anders gemacht. Ich weiß, in Italien zum Beispiel wird das anders gelebt. Da wohnen die älteren Menschen meistens weiterhin im gleichen Haushalt mit ihren Kindern, werden da vor Ort gepflegt oder man holt halt immer noch mal jemanden dazu, der pflegt. Aber die sind noch in der Gemeinschaft drin. Und ich kenne das auch noch so. Meine Hälfte der Familie lebt in Budapest und meine Urgroßmutter lebte auch mit bei meinen Großeltern im Haushalt und saß immer auf der Couch. Die konnte nicht mehr viel erzählen, aber die war immer mit dabei und lebte noch sehr, sehr lange und war sehr glücklich mit dieser Situation, dass sie auch mal mit den Enkelkindern kuscheln konnte oder einfach ganz normal am Alltag teilnahm, ne? Also nicht irgendwo alleine war, sondern sie war immer mittendrin. Und man hat gemerkt, dass sie das total schön fand.
Das ist der Schlüssel, wie man mit älteren Menschen würdevoll leben kann.
Genau, nun kann es nicht jeder, ne? Also es gibt ja auch Begrenzungen in Familien, dass nicht jeder quasi seine Eltern oder Großeltern zu sich holen kann. Aber dann muss man eben schauen, zum Beispiel, dass man WGs findet, die schön sind, wo man besuchen kann, muss dafür sorgen, dass man eben regelmäßig auch bei den älteren Menschen ist. Vielleicht auch nicht nur einfach sich hinsetzt und gar nichts macht, sondern mit ihnen spazieren geht, mit ihnen eine Runde Karten spielt oder was auch immer macht, ne? Also alles, was ihnen Spaß macht und einfach ein bisschen am Alltag des Menschen noch teilnimmt.
Sie nicht in diesen Einrichtungen zu vergessen, sondern sie regelmäßig zu besuchen, möglichst in kürzeren Abständen, dass wirklich Interaktionen bestehen und nicht erst darauf aufmerksam werden, dass dort etwas versäumt wurde, wenn es eben zu spät ist.
Genau, und es ist ja so, dass Menschen das auch gar nicht irgendwie böse motiviert machen, ne? Dass sie ihre Eltern oder Großeltern in diesen WGs so ein bisschen vergessen, sondern jeder ist so in seinem Alltag drin, man hat selber Kinder, man muss arbeiten gehen, man hat seinen Haushalt, also jeder ist in seinem Alltag auch gefangen. Aber vielleicht hilft es dann zum Beispiel, wenn man sich auch Rituale zulegt, dass man sagt, man geht irgendwie einmal in der Woche und einmal am Wochenende oder wenn man Geschwister hat, man wechselt sich ab oder man bespricht das, dass jeder mal vorbeigeht, dass man da einfach quasi ein aktives Auge drauf hat und das auch genauso wichtig findet, wie die eigenen Kinder versorgen oder den Haushalt zu versorgen, dass man eben auch das im Blick hat, dass man seine Eltern oder Großeltern quasi auch noch mitversorgt.
Genau, und zwar im normalen täglichen Rahmen versorgt, aber auch eben durch Aufmerksamkeit, mit Aufmerksamkeit versorgt.
Genau.
Ja, das ist total wesentlich. Das ist eben der Schlüssel, dass diese Aufmerksamkeit da ist, dass die Interaktionen da sind. Und wenn die nicht im häuslichen Rahmen stattfinden können, was in der Regel bei uns so ist, weil die Räume sind immer knapp und es ist immer schwierig, größere Räume zu bekommen, wo sowas integrierbar wäre. Und dann sind ja auch Konflikte häufig. Also ganz häufig führen Konflikte aus der Vergangenheit zu dem aktuellen Umgang mit den Eltern oder Großeltern.
Genau, dass man sich so denkt, naja, wir haben uns ja eh nicht mehr so gut verstanden und wenn ich hingehe, dann streiten wir uns immer oder es gibt immer irgendwie Meinungsverschiedenheiten oder irgendwie kann man sich ja eh nicht mehr gut unterhalten, dass man das einfach irgendwie zur Seite lässt.
Ja, dass man versucht, das auch zu klären. Das ist sehr hilfreich. Wenn man es schafft, das zu klären, dann führt das überhaupt zu einer ganz anderen Basis. Und das kann man miteinander klären, das kann man auch in sich klären. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, solche Vorkommnisse, solche Erlebnisse aus der Vergangenheit in sich zu klären, mit sich und den anderen Menschen zu klären. Das ist hilfreich.
Genau, manchmal funktioniert das auch nicht, ne? Manchmal sind Menschen dann in ihren Meinungen so eingefahren, dass es gar nicht möglich ist, das quasi miteinander aufzulösen, aber dass man dann einfach sagt, man kann es loslassen, man löst es in sich auf und man kann trotzdem auf die Eltern oder Großeltern zugehen und regelmäßigen Kontakt haben und einfach noch entspannt Zeit miteinander verbringen.
Ja, in den Naturvölkern, da hatten die älteren Generationen, die wurden dann oder werden dann Elders genannt und die waren dann Teil in der Regel von Ältestenräten. Und diese Ältestenräte, die haben dann die jüngeren Generationen beraten, die wurden gefragt. Die hatten also auch noch eine aktive Rolle, weil diese Lebenserfahrung ja auch eine ganze Menge bringt. Wir wissen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist und natürlich kommen jetzt viele neue Entwicklungen dazu, die nicht mehr überblickt werden können von älteren Menschen, die dann nicht mehr so viel neue Dinge adaptieren. Und Trotzdem gibt es aber bestimmte Dinge, die sich immer wiederholen, wo man weiß, okay, wenn wir uns positiv weiterentwickeln wollen, dann ist es gut, auf diese Erfahrungen zurückzugreifen.
Total super, ne? Wenn man auch noch die Erfahrungen der älteren Menschen quasi als wertvoll sieht und diese auch noch mit einbeziehen kann bei sich und nicht quasi nur so abtut und sagt, okay, wir kümmern uns um die älteren Menschen, aber so, als wenn sie selber irgendwie kleine Kinder wären, sondern wenn man sie ernst nimmt und wenn man sich das anhört und wenn man quasi sogar noch davon profitieren kann, es ist ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
Ich finde auch den Begriff Elder sehr schön. Also als ich den das erste Mal gehört habe, hatte ich einen ganz anderen, eher positiven Zugang zu dem Thema als durch den Begriff die Alten.
Total, ne? Also genau, die alten Menschen, die Alten, das hört sich so negativ an und so ist so.
Das hat eine negative Konnotation in unserer Gesellschaft eben. Das ist eben auch Teil unserer gesellschaftlichen Trance, die wir jetzt auflösen müssen, weil in der Vergangenheit wurde eben damit begonnen, deutlich stärker auf die Produktivität zu achten. Und je älter die Menschen geworden sind, umso weniger Produktivität konnten sie beitragen, um jetzt die Produktivität insgesamt zu erhöhen. Sie konnten nur durch ihre Erfahrungen eben Produktivitätsgewinne erzeugen. Und als sie dann damit ausgeschieden sind aus dem produktiven Prozess, waren sie eben nicht mehr wichtig. Und jetzt zu verstehen, okay, es ist wichtig und es bleibt wichtig, das ist etwas, was diese Gesellschaft vielleicht auch erst noch wieder lernen muss.
Also nicht so abstellgleismäßig, sondern ist noch ein Teil von uns, ne?
Und was ich auch immer total wichtig finde, ist, dass wenn älteren Menschen bewusst wird, da habe ich Mist gebaut, dass sie sich auch entschuldigen lernen. Das fand ich ganz interessant, als der Wirtschaftsminister Herr Altmaier sein Amt verlassen hat, weil er abgewählt wurde mit der Union nach diesen langen Jahren der Regierungszeit, hat er sich quasi mit seiner letzten Social-Media-Verlautbarung dafür entschuldigt, dass er wahrscheinlich nicht alles richtig gemacht hat. Das fand ich sehr souverän. Natürlich muss man da auch ein bisschen genauer hinschauen, ist ja klar, weil wenn jemand das am Ende seiner Amtszeit so sagt, dann ist dieser Person ganz offensichtlich bewusst, dass vieles nicht so entschieden wurde, wie es hätte entschieden werden müssen. Aber dieses Bewusstsein, ich konnte es nicht richtig machen, das finde ich trotzdem sehr, sehr wertvoll.
Total sympathisch, ne? Also
reinen Tisch machen. Reinen Tisch machen ist immer hilfreich, um auch eine andere Rolle einnehmen zu können im Umgang miteinander.
Genau, reinen Tisch machen, versöhnen, einfach miteinander sein. Ne?
Mhm. Miteinander sein und sich gegenseitig zugestehen, dass wir eben nicht alles richtig machen, dass wir aber Dinge jetzt ändern können und nicht weitermachen müssen mit diesen Dingen, die möglicherweise falsch sind.
Wir sind halt alle Menschen, ne?
Ja, vielleicht konnten wir dich mit dieser Folge auch wieder ein bisschen inspirieren. Wie ist dein Umgang mit den Seniorinnen und Senioren in unserer Gesellschaft, mit deinen Eltern, mit deinen Großeltern? Wie denkst du über deine Urgroßeltern? Wenn du Fragen hast, gerne in unsere Kommentare. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie doch gerne weiter, teile sie. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib uns gerne 5 Sterne.
Wir freuen uns.
Und wenn du Themen hast für weitere Folgen, dann schick uns die doch gerne als Sprachnachricht oder aber als Textnachricht. Wir freuen uns immer, diese Fragen aufzunehmen und in künftige Folgen einzubinden. Und was wir uns jetzt auch überlegt haben, ist, dass wir künftig auch hin und wieder Interviews machen in unserem Küchengespräch. Das heißt, Menschen zu uns einladen, die mit uns in diesen Folgen dann über bestimmte Themen sprechen. Wenn du Interesse hast, dabei zu sein, melde dich gerne.
Bis bald.
Auf bald.